dass ich hier sein darf mit meiner Frau. Freue mich für diesen Vortrag, den ich Ihnen zeigen darf und doch einiges berichten über die Geschichte im Allgäu. Ich selber komme immer gern wieder nach Memmingen, weil hier auch liebe Freunde sind, die ich schätze und achte, die mir viel bedeuten. Und all die Vorträge, die ich hier auch halten durfte, den ersten zum Beispiel vor 15 Jahren, auch hier. Ja, und so schnell vergeht die Zeit und man freut sich dann eben wieder, so in schöne Gebiete zu kommen. Die ersten Bilder, die ich Ihnen zeige, habe ich vor 2 Jahren fotografiert und immer wieder bin ich fasziniert über diese herrliche, wunderbare Landschaft. Memmingen mit seiner wunderschönen Umgebung ist ja für mich schon deswegen immer ein Genuss zu betrachten, weil wir, meine Frau und ich, sind in der Schweiz aufgewachsen und haben auch so immer wieder diese herrlichen Landschaften genossen. Der Vortrag von heute Abend, ich möchte in diesem so wichtigen Thema über die Reformation im Allgäu einen Bogen spannen von 377 Jahren und Ihnen einfach aufzeigen, was in diesem Zeitrahmen ganz besonders hier im Allgäu auch geschehen durfte. Wie gesagt, die Gegend hier, die Landschaft, ist einmalig ein Erholungsgebiet besonderer Art. Und immer wieder, wenn ich auch gekommen bin hierher, habe ich mir dann die Zeit genommen, weil mich die Geschichte doch sehr interessiert, eben auch gewisse Orte aufzusuchen, wo sich die Geschichte zugetragen hat. Also von der Reformation 1517 in das Jahr 1800, dann, wo ich auch noch darüber einiges sage, sind 383 Jahre. Und in diesen ganzen Zeitepochen, da wäre ja vieles, vieles zu berichten, was so unmöglich mir erscheint, an diesem Abend zu berichten. Ich habe in meinem Privatarchiv, aus dem ich diese Vorträge, die auch morgen noch stattfinden, also insgesamt 3 mit heute Abend, 2000 Seiten, 2000 A4 Kopien, alles nur über die Geschichte, und das ist ja längst nicht alles. Da wäre noch viel, viel mehr vorhanden und zu finden. Also, wenn man jetzt hier gerade an diesen historisch so wichtigen Ort denkt, was da geschehen ist, ist es sich wert, darüber doch einiges Wichtiges auszusprechen. Ich möchte in diesem Zusammenhang zu Beginn auch erwähnen, dass mir sehr geholfen wurde von einer lieben Person, einer Allgäuerin aus Ottobeuren, Frau Gabriele Singer. Sie hat sich sehr bemüht, dass wir durften gemeinsam ein Buch schreiben zu unserem Thema heute Abend. Und sie hat da sehr viel geleistet und das sollte man auch in diesem Zusammenhang erwähnen. Vielleicht interessiert es Sie noch, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, wo ich hauptsächlich studiert und Material gesucht habe. Das war hier im Stadtarchiv in Memmingen, dann im Stadtarchiv in Leutkirch und dann in Kempten und in Wickensbach. In diesen Orten hatte ich wirklich gewaltige Quellenmaterialien gefunden. Und wie gesagt, es wäre sich wirklich wert, darüber viel mehr zu sagen als jetzt eben in kurzer Zeit. Ich komme jetzt zur Geschichte, und zwar beginne ich mit diesem Christoph Schappeler aus St. Gallen. Dieser Christoph Schappeler wurde 1513 vom Rat der Stadt Memmingen vorgeschlagen und vom Patronatsherrn berufen. Dann ist interessant, in der Chronik steht geschrieben, dass 1521 Schappeler hier in der Martinskirche auffiel mit einer freventlichen Predigt. Und zwar heißt es einer freventlichen lutherischen Predigt. 1523 dann habe er dann die erste ganz klare, gut formulierte lutherische Predigt gehalten hier in der Martinskirche. Und schon 1524 lieferten sich an Weihnachten die Evangelischen eine handfeste Auseinandersetzung mit altgläubigen katholischen Priestern. 1532 entschied sich Memmingen für die lutherische Bekenntnisschrift Confessio Augustana. Somit ist hier die evangelische Gemeinde oder Kirche gegründet worden. Ich möchte hier bei diesem Bild noch erwähnen, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es erwähnt wird, dass am 6. März 1525 sich hier in Memmingen 50 Vertreter der schwäbischen Bauerngruppen einfanden, um sich über das gemeinsame Auftreten gegenüber dem Schwäbischen Bund zu beraten. Dann am 15. sowie am 20. März desselben Jahres 1525 verabschiedeten nach weiterer Beratung diese zusammengekommenen Männer aus dem Bauernbund die 12 Artikel, die sogenannte Bundesordnung, die dann im Weiteren auch ganz gewaltige Wellen schlug, weit, weit über das Allgäu hinaus und immer wieder davon gesprochen wurde. Und somit möchte ich auch gern zum weiteren Reformator im Allgäu übergehen, der Ihnen sicher ein Begriff ist, und das wäre Matthias Weibel. Matthias Weibel, der Reformator von Kempten. Mich hat sehr bewegt in all diesen alten Schriften, als ich da gelesen habe, dass dieser Mann ganz energisch, glasklar, ohne Schminke, den Leuten gesagt hat, was die Bibel sagt. Er hat gesagt, wir können das und jenes, was wir bis jetzt geglaubt und gemeint haben, dass es richtig wäre, sprich Ablasshandel, Verehrung der Heiligen und so weiter, können wir nicht mehr stehen lassen. Wir halten uns ganz treu an Gottes Wort. Also dieser Matthias Weibel, der war dafür, dass man keinen Krieg führen solle, sondern dass man sich mit der Obrigkeit aussöhnen möge. Und am 27. August wurde der ahnungslose Geistliche trotz der Warnung seiner Freunde überfallen. Am 7. September 1525 wurde dann Weibel in Reichenhofen an einer Buche erhängt. Wie Sie sehen hier auf dem Bild aus Leutkirchen, da haben wir die Bestätigung. Ich habe das fotografiert dort beim unteren Tor, diese Tafel, die da angehängt ist. Das Weibel einige Tage vor seinem Tod aus der Gefängniszelle durch die Eisengitter hindurch einer großen Volksmenge das Evangelium verkündigt hat. Dieser Mann ist ein wirklich großes Vorbild, was es heißt, treu zu sein bis in den Tod um des Evangeliums willen. Lasst uns deshalb jetzt ein bisschen weiter zurückblicken, und zwar auf das Jahr 1517, als der Mönch Martin Luther eben die Reformation, könnte man sagen, das erste wirkliche Wirken dahingehend in Gang setzte durch die Thesen, die 95, die er angeblich sollte angeschlagen haben in Wittenberg an die Kirchentüre. Ich möchte hier einfach Folgendes sagen. Luther war ein ganz tiefsinniger Mönch. Er hat den Glauben so ernst genommen, dass er sich ungeheuer kasteit hatte. Er wollte einfach Gott gefallen. Er wollte unbedingt die Gewissheit haben, dass er nach seinem Tode vor Gott bestehen könne. Und immer sah er, es reicht nicht. Ich kann vor diesem heiligen, ewigen Gott nicht bestehen. Und dann war es im Jahr 1513 und 1514, nimmt man so an, dass er im Privatstudium des Römerbriefes plötzlich erkannte, wie Gottes Gerechtigkeit wirklich anzunehmen und zu glauben ist. Er schreibt: Da begann ich die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, als die Gerechtigkeit, in der der Gerechte durch Gottes Geschenk lebt, und zwar aus dem Glauben. Jesus ist geradezu, sagt er, der Person gewordene Freispruch Gottes vor dem endzeitlichen Gericht. Hier dieses Bild zeigt uns eine Darstellung von Lukas Cranach, wie er dies, was Luther erlebt hat in seinem Leben, bildlich dargestellt hat. Ich will Ihnen das so ein bisschen jetzt erklären, damit wir das alles besser verstehen können. Ich nehme einmal die ganze Tafel und dann werde ich die einzelnen linke und rechte Seite Ihnen genauer darstellen. Auf der linken Seite haben wir oben steht geschrieben, Gott als Richter. Gehen wir auf der rechten Seite des linken Bildes etwas weiter hinunter, dann sehen wir dort die Propheten und dabei ist auch Mose dargestellt. Dann in der Mitte Tod und Satan und dann links außen der Mensch ohne Gnade, der einfach in die Hölle hineingestoßen wird. Und genau das war das Bild, wie gesagt, da komme ich noch genauer darauf zurück, das den Martin Luther unwahrscheinlich bewegt hat. Jetzt die rechte Hälfte, oben Christus, dann ist dargestellt die Gnade, die Verkündigung an die Hirten, in der Mitte der Spruch oben bei Jesus die Rechtfertigung, das Evangelium weiter unten und so weiter. Lassen Sie mich das vielleicht für Sie bildlich noch etwas klarer darstellen. Das Alte Testament mit seinen Gesetzen und Geboten, das wusste auch Martin Luther, das kann kein Mensch erfüllen. und dann die ungeheure Angst vor dem Gericht Gottes, das kommen wird. Da kann kein normaler Mensch bestehen vor Gottes heiligem Gericht. Darum hat seinerzeit Tetzel und andere gesagt, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer in den Himmel springt. Man hat angefangen, Geschäfte zu treiben mit den menschlichen Seelen. Man hat gesagt, du musst nur genug bezahlen. Und aus dem Geld hatte man unter anderem auch den Petersdom in Rom gebaut. Mit dem Geld von armen Seelen. Diese furchtbare Angst, weil, wisst ihr, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, früher hatte man eine furchtbare Angstreligion gelehrt. Und diese Angstreligion musste man dahingehend einfach den Leuten sagen, schau, du kannst etwas tun. Erstens einmal gute Werke, viel beten und dies und jenes musst du tun, aber vor allem musst du viel Geld geben. Und dann wird dir nichts fehlen. Ihr seht also, es war in der Religion viel mit Angst, war da drinnen. Aber wir wissen, dass eben gerade das andere Bild, dieses Bild hier, einen anderen Weg aufzeigt. Es zeigt den Weg zur Erlösung. Es zeigt den Weg, wie der Mensch vor Gott gerecht werden kann. Da haben wir oben links nicht mehr das Wort, das Wort, du schaffst es nicht, sondern wir haben das Wort Gnade. Dann sehen wir dort dargestellt rechts die Himmelfahrt, in der Mitte wieder, wie der Mensch gerechtfertigt wird, durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Und dann achten Sie einmal links unten, da steht der Evangelist Johannes und zeigt dem verlorenen Sünder, den wir vorher gesehen haben, wie er zur Hölle gestoßen wird, zeigt er ihm den Weg zum Kreuz. Er zeigt hinauf und sagt, schau, das ist deine Rettung, Jesus Christus. Dann haben wir auf der rechten Seite eben das leere Grab und Jesus als den Auferstandenen, der der Schlange den Kopf zertritt und unten die Erlösung. Und Luther hat das einfach begreifen dürfen im Lesen des Römerbriefes und hat von da an einfach ein Wunsch gehabt, das den Leuten zu sagen, wie Johannes, dieser Johannes der Täufer, in Kapitel 1, Vers 29 im Johannesevangelium hinweist auf Jesus und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Oder wie dann auch eben Luther gesagt hat und fest betont hat, Römer Kapitel 3, Vers 23 und 24, Entschuldigung. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt dieser Siegesruf dort im Römerbrief und werden umsonst gerechtfertigt aus seiner Gnade durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gewaltig, das war ja so eine neue Botschaft und so eine herrliche Botschaft, eine befreiende Botschaft. Mich hat auch sehr interessiert, wir verlassen jetzt so ein bisschen die Reformationszeit hier, weil, verstehen Sie, mich hat unwahrscheinlich beschäftigt im Blick auf die Allgäuer Erweckung, die ja im Besonderen durch drei Männer, Martin Boos, Johann Michael Fenneberg und Johann Evangelista Gossner ins Rollen gekommen sind. Wie ist das geschehen? Was war da der Grund? Was hat dazu geführt? Und da fange ich mit etwas ganz Interessantem an, sicher für Sie alle. Wie Sie sehen auf dem alten Bild, dort steht Pfronten. Was hat jetzt das zu tun mit der Evangelisation im Allgäu, mit der Erweckung? Da müssen wir jetzt in das Jahr 1684-85 zurückgehen. Da war nämlich in Salzburg der Erzbischof Gandolf. Dieser Maximilian Gandolf hatte nur eines im Sinn gehabt, er will ein rein katholisches Fürststift Salzburg haben. Da durfte keine andere Religion Platz haben. Und jetzt stellt euch vor, jetzt haben im Salzburger Land nach der Reformation von Dr. Martin Luther Tausende von Menschen die Bibel von Martin Luther und andere Schriften von Johannes Arndt, wie ihr hier lesen könnt, und so weiter erhalten. Und da es verboten war, strengst verboten, in einem katholischen Land die Bibel zu lesen, entstand im Salzburger Land der sogenannte Geheimprotestantismus. Dieser Geheimprotestantismus hat sich 150 Jahre praktisch erhalten. Es gab viele Landesverweisungen, Leute mussten das Land verlassen. Aber was mich da jetzt ganz besonders bewegt, weil es hier diese Gegend betrifft, das ist, dass 1685 nach Leutkirch, Memmingen, Kempten, Fronten, überall in diese Gebiete hier im Allgäu viele, viele Menschen gekommen sind aus dem sogenannten Defereckental. Die Vertriebenen um des Glaubens willen, 800 Leute, denen man allen zusammen die Kinder weggenommen hat. Die Kinder unter 15 Jahren mussten im Land zurückbleiben. Die anderen, die sich zu Jesus bekannt haben, zur Bibel bekannt haben, die hat man weggejagt im eiskalten Winter. Ich habe in Leutkirch, hier in Memmingen, aber auch in Lindau und an vielen anderen Orten, besonders in Kempten, auch ganz besonders in Wein, habe ich Berichte gelesen, die rühren einem tief ins Herz. Da wird man bewegt, wenn man das sieht, wie Menschen kommen, die gar nichts mehr haben, denen man alles genommen hatte und die liebevoll aufgenommen wurden, die hier zu Knechten und Mägden an Bauernhöfe kamen, die hier frei und offen auch wiederum die Bibel lesen durften. Und dann später eben auch im Verborgenen, wie wir sehen werden. Menschen, die um Jesu willen alles verlassen mussten. Und sie haben etwas mitgebracht. Sie haben in das Land, das eben nach der Reformation viele Jahre später lau geworden ist, nicht mehr so im Worte Gottes gegründet wie noch zur Reformationszeit, haben die ihre Bücher mitgenommen. Schaut da. Die haben das Buch von Johannes Arndt mitgenommen, die haben die Bibel mitgenommen, die haben viele wertvolle Schriften, aus denen sie geschöpft und gelesen haben, mitgenommen. So sind diese Bücher in Kempten, in Fronten, in vielen Orten, hier in Memmingen, in Leutkirch und vielen anderen Orten, einfach hängen geblieben, liegen gelassen worden. Und das Volk hier in der Gegend fing an, diese Bücher zu lesen. Ich selber bin einfach davon überzeugt, und da schreiben wir auch in diesem Buch, dass irgendwie hier der Grund zu suchen ist für die Erweckung, die dann später hier geschehen ist. Also wie gesagt, wer von Ihnen sich Zeit nehmen möchte, in Kempten noch mehr zu forschen, hier in Memmingen am Archiv noch viel mehr zu erforschen, überall hier, bitte nehmt euch ein halbes Jahr frei. Und dann nur noch lesen, lesen, lesen. Wäre das nicht einmal etwas? Ich meine, für die Pensionisten sowieso. Aber es geht mir als Pensionist eben auch manchmal, möchte ich noch viel mehr lesen, als ich schon tue. Ja, schaut einmal, in Österreich, man kann es vielleicht von Ihrem Platz aus nicht so genau sehen, auf der rechten Seite des Bildes ist eine verbrannte Bibel. Man hat den Leuten die Bibel in der Heimat in Österreich weggenommen. Man hat vor den Augen der lieben, gläubigen Menschen die Bibeln zerrissen, wissen Sie, die Riesenbücher, zerrissen, Blatt um Blatt ins Feuer geschmissen. Die Tränen der Menschen, die das mit ansehen mussten, hat doch so ein Buch ein ganzes Vermögen gekostet. Hat ein Landwirt, der eh nur 4 oder 5 Kühe hatte, für eine Bibel zu erwerben, 2 Kühe verkaufen müssen. Wissen Sie, was das heißt? Das heißt, das halbe Jahreseinkommen für eine Bibel. Ja, und wir, wie geht's bei uns? Lesen wir gern Gottes Wort? Halten wir uns an Gottes Wort? Ich komme wieder weiter in der Geschichte. Und zwar viel weiter jetzt schon. Von 1517 komme ich jetzt auf 1797. Also ihr seht, schon ein weiter Sprung. Ich werde zwar morgen in meinen 2 Vorträgen noch viel genauer dann darüber berichten, was in diesen Zeiten geschehen ist, aber mich bewegt die Geschichte ganz ungeheuer. Ich habe auch viel gelesen, bin immer noch am Lesen, ist auch vieles in diesem Buch genau beschrieben. Dieser Martin Boos, ein katholischer Priester, Michael Johann Fenneberg, ein katholischer Priester aus Seeg, Ignaz Lindl aus Beindelkirch und Johannes Evangelista Gossner. Diese Männer haben hier im Allgäu etwas erlebt und es ist etwas geschehen, was schon lange Zeit nicht mehr geschehen ist vor ihnen. Und da hat mich im Besonderen einfach beschäftigt, welche Botschaft wurde durch diese Männer im Allgäu verkündigt. Und da lohnt es sich einfach ein bisschen darüber etwas zu hören und nachzudenken. Martin Boos wurde am 25. Dezember, Entschuldigung, als 16. Kind 1762 in Huttenried geboren. Als er 5 Jahre alt war, starben seine Eltern. Ein Onkel hat ihn dann aufgenommen und bald einmal entdeckte man bei Martin Boos, dass er begabt ist zum Studium der Theologie. Er studierte in Dillingen bei Johann Michael Seiler Theologie und dann wirkte Martin Boos an verschiedenen Orten als Kaplan. Was mir einfach dann doch sehr oder mich sehr bewegt hat, Das war das Erlebnis, das er machte bei einer sterbenden Frau. Er wurde nämlich zu einer Frau gerufen, die am Sterben ist. Und wie er so pflegte, all die Rituale durchzuführen, sagt er unter anderem noch, du wirst einmal, wenn du stirbst, einen wunderbaren Eingang in den Himmel haben, weil du hast viele gute Werke getan, du hast gut gelebt, du hast Gutes getan, du warst ein Vorbild. Oh, sagte die Frau, das ist nicht wahr. Was sagt sie ihm, wenn du einmal gläubig geworden bist, wenn du die Vergebung deiner Sünden mit dem Geist und Sinn der Gerechtigkeit Jesu Christi im Glauben ergriffen hast, darum geht es. Sie sagte, was nützen alle guten Werke? Nichts. Der Mensch wird nicht gerettet durch seine guten Werke, die er tut. Das ist genau das, was Luther erkannt hat beim Lesen des Römerbriefes. Dass Luther verändert hat in seinem Denken, das ihn zur Bekehrung geführt hat. Jesus Christus ist der Einzige, der wirklich rettet, der Menschen neu machen kann. Ach, da wäre ich ja wirklich ein armer Mensch, sagte sie, wenn ich sollte mit meiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott bestehen. Ich kann allein durch das Blut Jesu Christi, das die Sünden wegwäscht, vor Gott bestehen. Und Boas war so überwältigt über das, was er bei dieser sterbenden Frau hörte, dass er sich bekehrt hatte. Er fand den Weg zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Das ist sehr eindrücklich beschrieben. Dann sagt er weiter, dann musst du dich, das ist jetzt das, was Martin Boas in seiner Schrift, die Johannes Gossner geschrieben hat, dann musst du dich auf das Gehorchen in der Nachfolge Jesu festlegen. Wenn du eben Jesus im Glauben aufgenommen hast, wenn du erkannt hast, dass er deine Gerechtigkeit ist. Du kannst dich nicht durch gute Werke rechtfertigen. Auch kannst du die Gerechtigkeit Gottes, die Vergebung deiner Sünden, nicht verdienen. Und genau das war ja die Lehre, die weither verbreitet war. Du musst nur brav sein, du musst nur viele gute Werke tun, du musst das und das tun, dann wird dir einmal nichts fehlen. Nein, sagte Boas, das genügt nicht. Du musst Jesus Christus im Glauben als deinen Retter aufnehmen in dein Herz. Ja, das ist eine bewegende Geschichte, wie wir da weiterlesen. Er sagt auch weiter in seinen Predigten, du darfst aus Liebe und Dankbarkeit dem Herrn dienen, weil Gott durch Jesus deine Sünden vergeben hat. Er hat dir das ewige Leben geschenkt. Und wissen Sie, was ich in diesen Predigten alles höre? Ich höre genau das, was die Salzburger hierher getragen haben. Ist genau das passt alles so wunderbar zusammen. Die Leute, auch die Leute, mit denen Boas zusammenkam, das waren Menschen, die irgendwo im Geheimen, im Versteckten, die Bücher von den Salzburgern hatten. Das ist etwas ganz Einmaliges. Ich meine, das ist einfach bewegend, gell? Schon auf der einen Seite, wenn wir sehen, wie die lieben Leute aus dem Salzburger Land alles haben verlassen müssen, haben sie doch auch die Lehre des Wortes Gottes mit hineingetragen in dieses herrliche Land. Ich komme zum nächsten, zu Michael Fenneberg, wenn wir dann Er wurde am 9. November 1751 in Oberdorf im Allgäu geboren. Er war katholischer Pfarrer, Professor am Gymnasium St. Paul in Regensburg und am Gymnasium in Dillingen. Durch die Begegnung mit Martin Boos erlebte er durch das Wort Gottes die entscheidende Veränderung für sein Leben. Er wurde zu einem Hauptvertreter der Allgäuer Erweckung. Es ist bewegend, er ist ja vom Pferd gestürzt, hatte ein Bein verloren, ein Bein wurde ihm amputiert und dann wurde er liebevoll in Seeg von seiner Kirchgemeinde der Stelzen Michel genannt. Also wenn ihr in der Literatur nachschaut unter dem Namen Stelzen Michel, dann werdet ihr viel von ihm erfahren. Und da hat er ein Fest veranstaltet, wie er wieder in die Gemeinde kam mit seinem Holzbein und auch als überzeugter, wirklich ganz lieber Christ. Da hat er seiner Gemeinde Folgendes gesagt: Lasst uns also heute oder am heutigen Tag voll Freude sein und frohlocken, denn Jesus ist auferstanden, er lebt. Wisst ihr, die Botschaft, wenn die so hineinklingt in kalte Menschenherzen, die keine Hoffnung haben, die keinen Frieden mit Gott kennen, und dann steht da ein Zeuge, ein Bote Gottes und sagt, Jesus ist auferstanden, er lebt. Er will dein Leben verändern. Und weiter sagt er dort in dieser ansprechenden Predigt, er lebt für uns alle und ist hier mitten unter uns, wo wir so zahlreich in seinem Namen versammelt sind. Ist es nicht eine herrliche Aussage? Er lebt für uns alle. Liebe Leute, habt ihr das jemals gehört? Es wurde doch immer etwas anderes gesagt. Du musst brav sein, du musst gut sein, du musst 100 gute Werke machen jede Woche. Dann vielleicht, ja, und dann bitte, gell, nicht nur 5 Euro, sondern 100 Euro, dann wirst du, versteht ihr? Das haben die Leute gehört jeden Sonntag. Und jetzt klingt plötzlich diese Botschaft, er lebt für uns alle, er ist hier mitten unter uns, er will uns helfen, er will uns retten. Das sind herrliche Botschaften, die hier im Allgäu verkündigt wurden und das erfreut mein Herz besonders. Er sagt weiter, Fenneberg, er, Jesus, ist unser Heiland und unser Erlöser. Er hat uns von Sünde und Tod erlöst. Er lebt und hat die Welt, den Satan und den Tod überwunden. Welche Befreiung, welche Freude! Er ist unser Erlöser. Können wir das auch alle hier bezeugen, heute Abend? Jesus Christus ist mein persönlicher Erlöser. Das durfte ich schon als 10-jähriger Knabe sagen, wo ich mein Leben bewusst dem Herrn Jesus anvertraut habe und wissen durfte, er hat mir alle meine Sünden vergeben. Freilich, man sündigt immer wieder, aber man darf zu Jesus kommen und wissen, er ist es, der Sünden vergibt. Heiland heißt Retter. Und das hat Fenneberg, seine Gemeinde in Seeg, gesagt. Er ist unser Retter. Es gibt keinen Mittler zwischen Gott und den Menschen als Jesus Christus und nicht Maria. Nur Jesus allein Das hat er ganz offen gesagt. Die ganzen Wallfahrten nützen nichts. Die Messe, wie du sie kennst, wo gesagt wird, dass Jesus gegenwärtig ist im Brot und im Wein, das ist auch nicht der richtige Weg. Jesus Christus ist einmal geopfert worden am Kreuz auf Golgatha. Und dieses Opfer gilt in alle Ewigkeit, wenn du, lieber Zuhörer, sagte Fenneberg, wenn du gerettet werden willst, dann musst du das glauben. Nein, du darfst es glauben. Du darfst es wie ein Geschenk annehmen. Die Gerechtigkeit Gottes ist gratis für alle, die an ihn glauben. Und jetzt schauen Sie einmal, wie er weiter gepredigt hat. Er hat gesagt, er ist der wahrhaftige Sohn Gottes. Gottes Wort und das Leben alles dessen, was lebt. Er ist das Licht der Welt und zum Beweis davon ist er auferstanden. Liebe Zuhörer, wie weit möchten Sie gehen, um eine solche Predigt zu hören? Ist es nicht genau das, wo wir uns danach sehnen, nach solchen Predigten? Dass uns jemand zeigt, wo es lang geht, wo Hilfe zu finden ist, in einer so kalten, kriegerischen, haltlosen und traurigen Zeit, wie wir leben und es fast nicht mehr aushalten. Dass jemand da ist und sagt, schau doch einmal, da ist Hoffnung für dich. Da kannst du kommen zu Jesus Christus, der Sohn Gottes, sein Wort und das Leben. Er ist es, den wir brauchen. Aber ich möchte noch weitergehen. Da waren noch andere Männer, die für mich ein großes Vorbild sind. Der Ignaz Lindl zum Beispiel ist am 3. Oktober 1774 in Beindelkirch geboren. Er hatte 8 Geschwister. Er studierte, wie schon die vorherigen, in Augsburg und in Dillingen und 1818 wurde ihm die Pfarrei entzogen, wo er war. Und man sagte, durch den Mann verlieren wir den Frieden hier, wo er ist. Und er kam dann nach Gundremmingen und dort geschah durch seine Predigten eine ganz gewaltige Erweckung. Wisst ihr, wenn ich das so lese, in seinen, er hat selber die Bücher geschrieben, wie ihr seht, da Wiedergeburt oder die Wiedergeburt des Menschen von Ignaz Lindl. Er hat mehrere Bücher geschrieben, die habe ich auch gelesen. Und stellt euch vor, da kamen in Gundremmingen zu seinen Predigten 10.000 Menschen zusammen. Könnt ihr euch das vorstellen? Seine Sonntagspredigt. Oh, sagt ihr, wo haben denn die Platz gehabt? Aber doch nicht etwa in der Kirche in Gundremmingen. Stimmt, Sie haben recht. Die haben da nicht Platz gehabt. Er stand auf der Kirchenmauer und hat den Leuten, den Massen von Menschen, das Evangelium verkündigt. Aber so gewaltig, stellt euch mal vor, das sind Leute aus dem Schwäbischen, 2 Tage Reisen unterwegs gewesen, um das Evangelium zu hören. Da sind Evangelische gekommen, da sind Katholische gekommen, da sind sie von weit her gekommen, haben fast nicht gewusst mehr, wo schlafen in den Dörfern dort in der Umgebung. Sie wollten Gottes Wort hören. Er sagt, wollte Gott, wir könnten alle, die wir heute versammelt sind, mit Wahrheit ausrufen. Was sollen sie ausrufen? Der Herr sei gepriesen. Ich bin wiedergeboren aus dem Wort des lebendigen Gottes. Ich bin eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Welch ein Wort Die Leute, sie waren so ergriffen, dass sie nicht mehr heimgehen wollten. Das hat uns noch niemand gesagt. Wie wird man denn wiedergeboren? Wie wird man ein neuer Mensch? Sagt er, ihr müsst eure Sünden bekennen. Und Gott vergibt euch die Schuld und ihr werdet eine neue Kreatur in eurer Seele, in eurem Herzen, werdet ihr zu Gottes Kinder werden. Neue Menschen werdet ihr werden. Das hat eine Bewegung gegeben. Viele Leute fingen an zu weinen über ihre Sünden, haben sich von ganzem Herzen zu Gott bekehrt. Dann sagte er ihnen, ich fühle den Frieden Gottes in meinem Herzen, das nun frei und los von der Liebe zur Welt und angebunden an meinen Herrn und Schöpfer ist. Ich suche nicht mehr, was da unten, sondern was droben im Himmel ist. Welch eine Aussage! Mein Herz hängt an etwas anderem. Ich habe einen Schatz kennengelernt. Liebe Zuhörer, ich habe einen Reichtum kennengelernt. Den finde ich in dieser Welt nicht. Und hätte ich viele Schätze, sie würden mein Herz nicht erfüllen. Mich erfüllt nur das eine, der Glaube an Jesus Christus. Die Leute standen da, staunten und lauschten. Oh, wie wunderbar ist doch diese Botschaft. Ich komme weiter zu eigentlich meinem Freund in der Allgäuer Geschichte. Also nicht vom Alter her, aber von der Geschichte. Johannes Evangelista Bosner wurde am 14. Dezember in Hausen zwischen Günzburg und Krumbach geboren. Bosner verstand sich zeitlebens als ein Prediger des Evangeliums, zunächst als Priester der katholischen Kirche, dann als evangelischer Pfarrer. Sein Denken, Reden und Tun war inspiriert durch die kirchlichen Erweckungsbewegungen des Landhuterkreises um Bischof Seiler und Martin Boos. Durch seine Dienste und Predigten wurden viele Menschen mit dem Evangelium erreicht. Ich frage mich nur Folgendes, und das werdet ihr dann vielleicht auch in der Geschichte finden. Johannes Gosner hat so viel geleistet in seinem Leben, wie andere nicht in vier Leben. Das gibt's ja gar nicht, gell? Aber der hat so unwahrscheinlich einen Einsatz für seinen Herrn und Heiland hat er an den Tag gelegt. Das ist unfassbar, unfassbar. Ich werde morgen einiges mehr über ihn berichten, weil es sich lohnt, darüber zu berichten. Aus seinem Schatzkästchen. Vielleicht kann das jemand von euch noch finden. Wenn jemand von euch es hier in Memmingen zu Hause hat, darf ich bitten, es morgen zu bringen. Ich werde es dann zeigen. Hat es jemand von euch? Das Schatzkästchen? Das ist ein Andachtsbuch aus uralten Zeiten. Und da schreibt er unter anderem am 1. Januar. Du aber, Herr, Herr, oder Herr, bist unser Vater und unser Erlöser. Von alters her ist das dein Name. Jesaja 63, Vers 16. Und dann hat er dort weitergeschrieben, ich kann ja nicht alles zeigen. Er ist Erlöser. Der herrliche Name, Jesus Christus, Gott hochgelobt. In Ewigkeit. Da merken wir etwas von diesem großen Frieden, den er erlebt hat. Er hat gesagt, in der Dunkelheit bin ich aufgewachsen. in Lehren, die mich geknechtet haben, die mir niemals Frieden gegeben haben. Trotz allen Rosenkranzgebeten, trotz allen Wallfahrten, trotz all dem habe ich nie Frieden gefunden. Es war volle Dunkelheit und volle Finsternis. Und dann fand ich den Erlöser. Dann habe ich erkannt, dass er es ist, der mir die Schuld vergibt. Und von dem Tag an, sagt er, kam Licht in mein Leben. Von dem Tag an war ich ein anderer Mensch. Und er hat Tausende von Menschen erreicht. Und bis heute geht die Botschaft von Johannes Gossner um die ganze Welt. Durch seine Literatur, durch seinen Dienst, weltweit hat seine Botschaft Gehör gefunden, weil es die Botschaft vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus ist. Er sagte dann weiter, wie sollten wir uns seiner nicht freuen, da er der Grund und der Eckstein unseres ganzen Glaubens- und Lebensgebäudes ist. Unsere einzige Hoffnung, unsere einzige Liebe. Die Leute saßen in der Frauenkirche in München. Sie saßen im Bürgersaal. Zu Hunderten, zu Tausenden hörten Menschen seine Botschaft. Das haben wir noch nie gehört. Bitte, Johannes, erzähl uns weiter von diesem Jesus. Wisst ihr, das ist genau das, was wir heute wieder brauchen. Wir brauchen Menschen, die den Menschen den Frieden verkündigen, das Heil verkündigen, die Vergebung der Sünden verkündigen, die ihnen den Weg zum Retter zeigen. Johannes Gossner hat auch unter anderem dieses Büchlein hier geschrieben, Das Herz des Menschen. Stellt euch einmal vor, da war ich 8 Jahre alt. Und mein jüngster Bruder war eben gerade 4 Jahre. Und da hat mein lieber Vater, der längst im Himmel ist, der verstorben ist vor vielen Jahren, hat er meinen jüngsten 4-jährigen Bruder auf seinen Schoß genommen und ihm dieses Herzbüchlein erklärt. Freilich, ich stand auch neben Vater. Und der Vater hat das 100-mal erzählt und immer wieder erzählt. Und schau, mein Kind, hat der Vater gesagt, hier steht geschrieben, wie man Frieden mit Gott findet. In diesem Buch, das weltweit verbreitet wurde, das viele Menschen zum lebendigen Glauben an den Herrn geführt hat. Ja, die Erweckungsbewegung im Allgäu möchte ich abschließend noch einige Gedanken sagen. Und zwar, auch in der evangelischen Kirche hat Gott Großes gewirkt. Da wurde zum Beispiel 1818 Christian Kraft zum außerordentlichen Professor ernannt an der Universität in Erlangen. Er stellte das alte und doch ewig neue Evangelium in den Mittelpunkt seines Wirkens. Ist das nicht eine herrliche Aussage? Das Evangelium in den Mittelpunkt stellen. So wie einst Luther gesagt hat, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll mein Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, sondern um dein Wort zu tun. Ja, mit nachdrücklichem Ernst bezeichnete Kraft die ganze Bibel als die einzige Wahrheitsquelle gegen alle Zeitströmungen, die damals, könnten wir hier schreiben, und heute viele Menschen bewegten. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, was bedeutet für uns dieser Vortrag von heute Abend? Was können wir aus der Geschichte lernen? Zum einen einmal, dass wir lernen möchten, nachzudenken über unser persönliches Leben. Wo stehe ich? Was habe ich überhaupt für einen Glauben? An wen glaube ich denn? Und was ist mir der Glaube wert? Bin ich ein Mensch, der Jesus Christus an die erste Stelle im Leben setzt? Will ich ganz bewusst mit ihm leben, so wie diese Leute, von denen ich erzählt habe? Möge es dazu dienen, dass wir alle miteinander uns ganz neu prüfen und fragen, wo stehe ich und was will ich? Für mich heißt, mein Leben soll ganz dem gehören, der gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich.